Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Politikchef von RTL und NTV, Nikolaus Blome. Ich würde jetzt gerne schon guten Tag sagen, Herr Blome, aber uns ist gerade noch mal auf den letzten Metern die Leitung zusammengebrochen. Wir schauen auf jeden Fall gemeinsam auf die Themen des Tages, das kann ich Ihnen schon sagen. Und ich habe dazu ein Geräusch des Tages. Der elektrische Rasierer. Vor 90 Jahren kam der erste auf den Markt in den USA. Bleiben Grundfragen, nass oder trocken, bleibt aber natürlich auch die Frage in Corona-Zeiten, da will ich Ihnen ehrlich sagen, die stellt sich bei mir nicht mehr so häufig jeden Tag. Bin ein bisschen nachlässig geworden mit dem Rasieren. Ja, und wenn es so weitergeht, dann werden wir alle noch ein bisschen länger nachlässig sein dürfen. Die Pandemie nimmt kein Ende. Manche fordern jetzt aber das Ende von Jens Spahn als Gesundheitsminister. Tun Sie das zu Recht? Das und anderes werden wir diskutieren gemeinsam mit Nikolaus Blome in dieser Radiostunde oder auch in 30 Minuten Podcast, wie auch immer Sie dabei sind. Rasiert oder unrasiert, wir brauchen bloß Ihre Ohren. Schönen guten Tag. Sie hören Deutschlandfunk Kultur heute mit Nikolaus Blome, viele Jahre stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, seit ein paar Monaten der Ressortleiter Politik für RTL und NTV. Herr Blome, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll heute, wenn wir über die Corona-Tageslage sprechen. Die Reihe der nicht so guten Nachrichten ist auf jeden Fall länger als die der guten. Keine gute Zeit, das kann man getrost so sagen, ist es gerade für den Gesundheitsminister, für Jens Spahn. Es gibt da jetzt nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in der Politik Forderungen, ihn abzulösen. Eine kommt vom Vizechef der FDP, von Wolfgang Kubicki, heute per Zeitungsinterview. Ich zitiere mal, es sind zwar nur noch wenige Monate bis zur Wahl, aber eine Auswechslung Spahns als Gesundheitsminister würde helfen, neues Vertrauen in der Bevölkerung und in den Staat zu schaffen. Das sagt Kubicki. Was sagen Sie, Nikolaus Blome? Oppositionsfolklore oder ist was dran?
Was dran ist, dass das Vertrauen in die Regierung wirklich auf einem Tiefstand ist, was die Impfungen, was überhaupt die ganze Corona-Politik angeht. Wir haben gerade eine Forsa-Umfrage für RTL NTV machen lassen. Da sagen 88%, dass das entweder eher schlecht oder sehr schlecht gemanagt wird. Und das ist natürlich auch ein Misstrauensvotum gegen den Gesundheitsminister, aber auch gegen die ganze Regierung. Dennoch glaube ich nicht, dass es das Vertrauen stärken würde, wenn er jetzt ausgetauscht würde, weil dann die Leute endgültig das Gefühl bekommen würden, der Regierung gleitet es aus der Hand und sie verlieren die Nerven und die nackte Panik.
Wenn Sie jetzt diese Umfrage nennen, wir können auf die Umfragen vom letzten Jahr schauen, da war dieser Jens Spahn nicht der Buhmann, da war er noch der Held. Ich glaube ja, beides in diesen Extremen ist Quatsch, aber was ich beobachte, es ist vielleicht auch ein Problem dieses Politikertypus. Dazu gehört Jens Spahn, dazu gehört in gewisser Weise auch Markus Söder. Ich würde die mal so als die große Klappe-Politiker bezeichnen. Die lieben die großen Auftritte, Ankündigungen, aber sind dann nicht so die Handwerker, die sich so richtig auf den Hosenboden setzen, um das dann umzusetzen?
Ja, das stimmt. Auf eine Art muss man sagen, Jens Spahn, als er die erste Welle der Pandemie zu verwalten bzw. abzuwehren hatte, hat ja einen guten Job gemacht. Also die Zustimmungswerte kamen ja nicht aus heiterem, völlig unbegründeten Himmel. Insofern, glaube ich, ist er genauso unvorbereitet getroffen worden von der zweiten Welle der Pandemie wie alle anderen auch. Und das ist sein Versäumnis, denn man hätte sich vorbereiten können im vergangenen Sommer, unabhängig von der Frage, ob man 3 Wochen früher oder später im Herbst, Winter den Lockdown verhängt hat, hätte man natürlich die Altenheime schützen können. Man hätte die Schulen besser ausrüsten können. Man hätte sich ehrlich gesagt auch schon aufs Impfen vorbereiten können. Denn das war ja auch immer klar, der Weg raus aus der ganzen Soße ist das Impfen. Das alles ist unterblieben. Und jetzt stellt die Bevölkerung fest, mit großem Staunen, huch, die CDU, nie eine große visionäre Kraft, aber regieren konnten sie. Die wussten halt, wie es geht und welche Hebel man zu bedienen hat, wenn man im Kanzleramt oder in den richtigen Ministerien sitzt. Diese CDU kann es nicht. Und das kann man jeden Tag aufs Neue erleben. Und so viel Kontaktfläche zu staatlichem Handeln hatte die Bevölkerung ja ganz, ganz selten. Also jeder hat eine Erfahrung beim Impfen. Jeder hat eine Erfahrung mit den Schulen. Jeder hat eine Erfahrung mit den Tests. Und das summiert sich zu einem Eindruck, Die können es nicht.
Mhm. Können denn die anderen das dann besser? Also Sie haben jetzt gerade die CDU genannt. Wir haben ja eine große Koalition. Wir haben heute einen Arbeitsminister, Hubertus Heil, der bringt mal wieder eine seiner Pläne durchs Kabinett. In diesem Fall geht es um Zuschüsse an Unternehmen, die jetzt trotz der Krise weiter ausbilden, die eben dafür Geld kriegen sollen. Ich weiß nicht, aber man könnte, ob das jetzt sozusagen parteipolitisch gefärbt ist, aber man könnte den Eindruck kriegen, die SPD-Ministerien, wenn es darum geht, staatlich zu handeln, haben das so ein bisschen besser im Griff.
Naja, was sie im Griff haben, ist das Geld auszugeben, muss ich sagen. Also sie haben das Geld fest im Griff und dann schmeißen sie es zum Fenster raus. Tut mir leid, also viele der Maßnahmen sind gut gemeint, aber schlecht gemacht. Und das gilt auch für die SPD-Ministerien, also für den Finanzminister, aber auch für den Arbeitsminister. Das merkt man halt nur nicht im täglichen Leben, noch nicht. Also manche Hilfen, die nicht ankommen, kommen auch deswegen nicht an, weil der Finanzminister gesagt hat, ich möchte es nicht verwalten müssen. Mach du doch, lieber Wirtschaftsminister, verwalte du das mal. Zwischendrin hatten die Länder zeitweilig die Hoheit über die Ausgaben dieser Hilfen für Solo-Selbstständige oder Firmen. Und die Länder wollten in der zweiten Runde dann aber auch nicht mehr zuständig sein. Es ist also auch wirklich ein Schwarze-Peter-Spiel, das im Moment, ja, zu Lasten der Union, also der CDU-CSU gehen und zu Lasten des Bundes. Aber in Wahrheit gehört ein ganz großer Teil der Verantwortlichkeit auch an die Länder. Denn da müsste manches viel besser klappen. Also eine Impfhotline hat nichts mit der Bundesregierung zu tun. Eine Impfhotline, die zusammenbricht, auch nicht. Das ist klar Ländersache. Mhm. Die Impfpriorisierung aufzulockern, um einfach mit dem Mangel, den man hat an Impfstoff, besser umzugehen, ist auch ganz klar Ländersache. Ich glaube, der Fokus wird sich über kurz oder lang erweitern und auch die Länder in den Blick kommen.
Und da rumort es ja auch. Ich kann mal etwas einspielen, was wir von unserer Korrespondentin aus Sachsen heute Morgen berichtet bekommen haben, Alexandra Gerlach, die nämlich berichtet über einen Brandbrief, der von vielen Kommunen kommt in Sachsen an die Landesregierung.
Ich glaube, dieser Brief spiegelt die schwierige Stimmung in dem Landkreis Erzgebirge wider. Inzwischen haben sich alle Bürgermeister des Erzgebirgslandkreises hinter diesen offenen Brief gestellt, der vom Vorstand des Sächsischen Städte- und Gemeindetages unterschrieben worden ist. Und sie machen eben deutlich und sagen, es ist an der Zeit zu zeigen, wie bedenklich die Stimmung in der Bevölkerung ist.
Bedenklich die Stimmung in der Bevölkerung in dem Sinne, dass man sagt, jetzt trotz steigender Infektionszahlen und Inzidenzzahlen können wir nicht wieder in den Lockdown gehen. Das ist ja jetzt gerade das politische Problem. Wir haben gerade über das Schwarze-Peter-Spiel gesprochen, aber wir haben ja jetzt, wenn wir nach vorne schauen, die Frage, wie eigentlich umgehen mit dieser Situation. Ist da die Rückkehr in den Lockdown alternativlos, aber eben möglicherweise auch nicht durchsetzbar?
Darauf gibt es zwei Antworten. Zum einen muss man ja sagen, wenn die älteren Menschen dank Impfung, immerhin ja ein bisschen Impffortschritt gibt es ja, nicht mehr an Corona sterben, dann hat die Pandemie einen guten, großen Teil des Schreckens verloren. Denn es waren ja zu 80% ungefähr die über 80-Jährigen, die an dieser Krankheit starben. Da man sie nun langsam aber sicher geschützt hat, muss man über die Frage neu nachdenken, stimmt die alte Logik eigentlich noch? Also hohe Inzidenzen füllen die Krankenhäuser am Ende und am Ende auch die Friedhöfe. Wenn diese Logik unterbrochen ist, weil die Menschen nicht mehr an Corona sterben, muss man möglicherweise auch darüber nachdenken, ob man nicht auch mit höheren und anderen Inzidenzen leben kann. Nur was nicht geht, und das ist die zweite Antwort, ist bei einer Runde mit der Ministerpräsidentin, mit der Bundeskanzlerin zu beschließen, bei 100 kommt die Notbremse, dann ist es wie beim Mensch ärgerlich nicht, man fliegt raus und muss mit seinen Lockdown-Maßnahmen zurück auf den Anfang, auf den Stand des 8. März. Daran halten sich jetzt bestimmte Bundesländer nicht mehr und bestimmte Landkreise in Bundesländern auch nicht mehr. Dieses Durcheinander ist nicht akzeptabel. Also entweder man schafft diese Runden bei Frau Merkel ab, weil sich eh keiner mehr dran hält, oder die Länder halten sich dran. Da müssen sie sich jetzt mal entscheiden.
Corona-Fragen, die sich jeden Tag stellen. Wir nehmen in etwa einer halben Stunde eine Frage auf, die Sie sich vielleicht zuallererst stellen zu Hause. Wann ist Urlaub eigentlich wieder möglich? Die EU stellt gerade den geplanten Impfpass vor. Dazu dann mehr. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen weiter auf diesen Tag. Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident und Wahlgewinner vom Sonntag, führte heute erste Gespräche. Es geht natürlich nur um Inhalte, wie der grüne Fraktionschef Andreas Schwarz sagt.
Wir werden sehr hart und sehr intensiv an den Themen Klimaschutz, innovative Wirtschaft, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Bürgerbeteiligung. Anhand dieser Themen werden wir mit den potenziellen Sondierungspartnern reden.
Potenzielle Partner für die Grünen, weiter mit der geschlagenen CDU oder eben mit der Ampel, also mit SPD und FDP. Nikolaus Blume, Ampeln sind ja dafür da, Signale zu geben. Hat das, was in Stuttgart passiert, Signalwirkung für Berlin?
Das kann es schon bekommen, wenn sich nämlich die Grünen vor die Wahl gestellt, mit der CDU weiter zu regieren oder aber auf eine etwas kompliziertere, ungewohnte Ampel sich einzulassen, für die Ampel optieren. Das kann dann schon Signalcharakter haben. Und man sieht an den Umfragen aktuell zumindest, im Bund ist eine Mehrheit für die Ampel möglich. Also rechnerisch im Moment nicht, aber sie ist irgendwie in Schlagweite. Das heißt, das hätte schon eine Wirkung. Allein deshalb, weil bei der Bundestagswahl oder vielen vergangenen Bundestagswahlen immer auch sich viele Wähler die Frage gestellt haben, kann die Partei, für die ich stimme, kann der Kandidat, für den ich stimme, wirklich es ins Kanzleramt bzw. in die Regierung schaffen? Diese Machtperspektive ist ganz wichtiger Bestandteil eines Wahlkampfes und ganz wichtiger Bestandteil auch der Wahlentscheidung des Einzelnen. Und da die SPD zum Beispiel niemals argumentieren konnte in der Vergangenheit, in den vergangenen 3, 4 Wahlen, wie kriege ich eigentlich meinen Mann, meinen Kanzlerkandidaten SPD ins Kanzleramt, hat sie eben auch so schlecht abgeschnitten.
Mhm. Frage ist natürlich, könnte nicht auch die Entscheidung für Grün-Schwarz und dann natürlich in umgekehrter Reihenfolge für Berlin ein Signal sein? Also ich frage mich da auch gerade, wie das innerhalb der Grünen gedacht und diskutiert wird und was man da eigentlich lieber als Perspektive auf dem Tisch hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass in der grünen Parteizentrale eher eine Vielzahl von Optionen dargestellt werden möchte. Also eine Partei, die sich aussuchen kann, ist natürlich in einer noch besseren Partei, die in Treue fest in einem Wahlkampf zu einem einzigen Partner steht. Insofern glaube ich schon, dass die Grünen vielleicht auf Bundesebene das Gefühl hätten, mit einer Ampel in Baden-Württemberg zeigen wir, wie viele Optionen wir als neue Volkspartei, und so sieht sich die grüne Partei inzwischen, wie viele Optionen wir inzwischen eigentlich haben.
Wenn man das aus baden-württembergischer Perspektive sieht, ich könnte mir vorstellen, dass es da fast klüger wäre, die CDU als Juniorpartner zu behalten. Man könnte auch sagen, weiter klein zu halten. Das ist so ein bisschen das Modell Merkel, das sie jahrelang mit der SPD angewandt hat.
Sicher, also auch die CDU hat gelernt, Juniorpartner in einer mehr oder minder erfolgreichen, beim Bürger geschätzten Regierung zu sein, bringt nicht automatisch Stimmen. Es hat aber in Baden-Württemberg, wenn man ehrlich ist, auch mit dem Personal der CDU zu tun. Wenn Sie mit einer eher blassen Kandidaten, Spitzenkandidaten gegen einen geliebten, unbeliebten Landesvater antreten, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie eine Bauchlandung hinlegen. Also das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum es der CDU in Baden-Württemberg, einem ihrer Stammlande, ehemaligen, nicht geglückt ist, einen charismatischen Spitzenkandidaten aufzustellen.
Vielleicht haben sie niemanden.
Wenn sie mit solchem offenkundig, oder da kann sich niemand durchsetzen. So funktioniert es nicht. Ich meine, Winfried Kretschmann, der immer so nett und freundlich quasi wirkt und landesväterlich ja eindeutig wirkt, hat die CDU im Wahlkampf wirklich gedemütigt, indem er ein Plakat von sich hat plakatieren lassen, indem er den Spruch von Angela Merkel aus dem Wahlkampf 2013 kopiert hat. Sie kennen mich. Also mit dem Spruch der Bundeskanzlerin CDU, den eigenen Landtagswahlkampf als grüner Spitzenkandidat zu machen, mehr, wie soll man sagen, Demütigung des Gegners gibt es nicht.
Hat funktioniert. Wenn wir nochmal auf den Bund gucken, auf die Bundestagswahl im September, Sie haben diese Perspektive ja gerade beschrieben, die da auf einmal da ist. Es ist ja immer noch die Frage im Raum, passt das denn auch inhaltlich? Und Christian Lindner, der FDP-Chef, der hat ja schon gleich direkt am Wahlabend auch ein paar Signale ausgesandt. Na, freut euch mal bitte nicht zu früh. Wie schätzen Sie das denn ein, die neben der arithmetischen Perspektive auch wirklich die inhaltliche? Ich gebe Ihnen mal meinen Gedanken mit, was ich natürlich ganz reizvoll finde. Wenn man nach diesen langen Jahren große Koalition, nach diesen vielen Jahren Merkel, sich etwas wünschen mag, jetzt mal ganz ohne parteipolitische Präferenz, dann ja die Regierung der größtmöglichen Erneuerung, also Parteien, die sich erholen konnten in der Opposition, konzeptionell aufstellen konnten. Und da sind natürlich Grüne und FDP jetzt einigermaßen frisch dabei.
Das stimmt. Die SPD jetzt nicht ganz so frisch, muss man ehrlich sagen. Die kommen dann mit starken 15% oder 16% in die Bundesregierung zurück. Weiß ich auch nicht genau, ob das denen so gut täte, in einer Ampel ja letztlich dann auch weiter zu regieren. Dennoch stimmt, die Grünen bereiten sich akribisch aufs Regieren vor. Ob einem der Kurs dann inhaltlich gefällt, sei mal dahingestellt. An vielen Punkten würde er mir vielleicht nicht gefallen. Aber klar ist, Demokratie lebt vom Wechsel. Und es kann nicht sein, es kann auf Dauer auch nicht gut sein, wenn eine Partei allein ein Ticket auf das Kanzleramt hat. Wenn die Wahlen so ausgehen, dann ist es so. Und Angela Merkel hat so und so viel Mal das Kanzleramt verteidigt. Und das ist dann die demokratische Entscheidung. Aber auf lange Sicht sehe ich auch, ein Wechsel tut der Sache gut. Und wenn das über eine Dreierkonstellation herbeigeführt wird, das wäre bei der Ampel der Fall, oder bei einem rot-rot-grünen, grün-rot-roten Regierungsmodell, dann wird es sicherlich komplizierter. Also ob das vom Start weg einen Aufbruch darstellt oder ob sich so eine Konstellation erst einmal finden muss beim Regieren, das weiß ich auch nicht genau. Also Dreierkonstellationen sind einfach noch komplizierter als Zweierkonstellationen.
Nikolaus Blome, jetzt müssen wir nur noch ganz schnell zwei Fragen klären, die sich für Union und Grüne stellen. Ich mach's mal einfach. Laschet oder Söder?
Ich glaube immer noch, dass es auf Armin Laschet hinausläuft, weil sich die CDU als größere, deutlich größere der beiden Schwesterparteien das eigentlich nicht wegnehmen lassen kann. Aber kann sein, dass der Sinkflug der CDU, in den Umfragen jetzt noch weiter geht in Richtung 25. Inzwischen ist man bei Forsa bei 29 angelangt. Dann wird es vielleicht auch noch die Stunde von Markus Söder. Aber, wie er selber sagt, das würde er schon machen, aber nur, wenn ihn die CDU gesammelt und geschlossen darum bittet. Soweit ist es noch nicht.
Und dann das andere Duo, das sich entscheiden muss, Habeck oder Baerbock?
Gut, ich bin wahrscheinlich kein besonders guter Grünen-Berater. Aber wenn sich die Grünen die Chance entgehen lassen gegen zwei ältere Herren, nämlich Herrn Scholz und Herrn Laschet oder Herrn Söder, nicht eine Frau aufzustellen, dann könnte ich Ihnen auch nicht mehr helfen.
Nikolaus Blome, wir haben auf jeden Fall was zu beobachten in diesem Wahljahr. Danke bis hierhin. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden jetzt über Titel und Bezeichnungen für Berufe aus gegebenem Anlass, gegeben von Elon Musk, dem Tesla-Chef, der ja ständig irgendeine neue Idee hat. Jetzt hatte er eine in eigener Sache. Er ist nicht mehr nur CEO, also Vorstandsvorsitzender seines Unternehmens. Musk hat sich einen neuen Titel gegeben, Techno King. Sein Finanzvorstand heißt jetzt Master of Coin, also der Meister der Münze. Mein Gast heute ist der Journalist Nikolaus Blome. Herr Blome, Ihr Titel, wenn ich das richtig notiert habe, Ressortleiter Politik und Gesellschaft bei der Zentralredaktion von RTL und NTV, ja?
Ja, aber ich habe mich umbenannt in Politikchef. Das ist einfacher.
Okay, ist jetzt aber auch nicht, also ist fast bescheiden, würde ich sagen.
Ja, stimmt, über Rosenkränze und ähnliches, Lobbeikränze denke ich noch nach, aber Politikchef geht schon. Ja, Elon Musk ist Elon Musk. Gleichzeitig hat er ein Auto erfunden, beziehungsweise in die Massenproduktion gebracht, das der ganzen deutschen Autoindustrie gezeigt hat, dass man halt auch ein bisschen schneller entwickeln kann, wenn es um E-Autos geht. Jetzt kommt die deutsche Autoindustrie hinterher mit Macht, aber das ist nur, glaube ich, den Wettbewerb eben mit Tesla, also Elon Musk Firma, geschuldet.
Also er hält in gewisser Weise den Spiegel vor in der Hinsicht, aber ich finde auch bei dieser Namensfrage und Titelfrage ist das eigentlich ein ganz interessanter Move. Denn wenn man das mal ernsthaft betrachtet, ich habe jetzt auch, ich glaube die Kollegen der Süddeutschen Zeitung haben das heute geschrieben, der Berufstitel ist quasi sozusagen der neue Doktortitel und das ganz häufig, dass jetzt so eine Art Verhandlungsgegenstand auch ist, bei wenn man einen Beruf irgendwo abschließt, einen Job irgendwo unterschreibt, welchen Titel man tragen darf.
Ob das jetzt wirklich was hilft? Also was ist jetzt wichtiger, das, was Sie tun oder das, was auf Ihrer Visitenkarte draufsteht? Ich finde, Elon Musk ist irgendwie schillernd, der ist auch ein Stück irre, der ist offenkundig auch genial und das lebt da meinetwegen auch in diesen Begriffen jetzt auch und es ist auch immer ein bisschen Provokation des Publikums. Gleichzeitig ist er offenkundig ein sehr, sehr guter Geschäftsmann und ein sehr energischer Chef, denn die Fabrik, die in der Nähe von Berlin für seine Teslas, die Gigafactory, hingestellt wird, wird in einem Tempo hingestellt, dass man A, überrascht ist, dass man so schnell überhaupt bauen kann und B, dann aber auch überrascht ist, was die Sogwirkung eines solchen Unternehmens, geführt von einem solchen Mann, dann auch mit der deutschen Verwaltung macht. Also man stelle sich vor, Elon Musk würde die deutsche Impfkampagne organisieren, dann werden wir wahrscheinlich alle schon durchgehen.
Obwohl, da denke ich jetzt so einige an einige seiner Missionen ins Weltall, klappt auch nicht alles, ne?
Ja, aber Entschuldigung, ist das ein sehr deutscher Blick womöglich auf die Sache? Ich glaube nicht, dass die Amerikaner, als sie es am Anfang probiert haben, auch im ersten Schuss auf den Mond geflogen sind. Sondern dazu gehört ja das Scheitern auch dazu. Also der schöne Spruch, fail, fail again, fail better. Also scheitere, scheitere noch einmal und lern was beim Scheitern. Der gilt in Amerika, das ist immer noch so und es ist eine unternehmerische, zugewandte Kultur, die das Scheitern erlaubt und auch nicht in einer Form sanktioniert, dass sie dann jeden vom Hof jagt und bis ans Ende seiner Tage ächtet, wenn er einmal gescheitert ist. Und auch das, noch einmal, ist ein Unterschied, den Sie in den Impfkampagnen gerade sehen können. wenn ein Land wie Großbritannien gesagt hat, wir glauben daran, dass es mit dem Nachschub schon irgendwie klappt und darum nehmen wir alle Dosen, die wir kriegen und nehmen sie als Erstimpfung, weil Erstimpfungen auch schon schützen, dann ist das ein mutiges Herangehen, ein riskantes, das aber belohnt wird, wohingegen in Deutschland vor allen Dingen darauf geachtet wurde, dass genau die Hälfte aller Impfdosen, die im Land sind, in den Kühlschrank kommen, damit sie in 4 Wochen auch bereitstehen für die Zweitimpfung. Das hat das Tempo verlangsamt. Es sind Menschen gestorben, weil diese Strategie gewählt wurde. Menschen gestorben, die nicht hätten sterben müssen, weil sie eine Erstimpfung jetzt schon haben könnten.
Nikolaus Blome sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen weiter auf die Nachrichten dieses Tages. Die Verbreitung von sogenannten Feindeslisten mit Daten vermeintlicher politischer Gegner. Diese Verbreitung steht künftig unter Strafe. Das hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Und diese Gesetzesänderung, die ist Teil eines Maßnahmenkataloges, der viele Punkte enthält, mit dem die Regierung gegen Rechtsextremismus und Rassismus vorgehen will. Bevor wir darüber sprechen mit Nikolaus Blome, hier einige Informationen von Yvonne Unger.
Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass sich manche zu Straftaten animiert fühlen könnten, wenn sie bestimmte Informationen über andere haben und wer auf einer sogenannten Feindesliste steht, möglicherweise Opfer einer Straftat werden könnte. Der ursprünglich geplante Inhalt der Regelung stieß auch auf Kritik. So wurde befürchtet, dass unter anderem journalistische Arbeit zum Teil unter das neue Gesetz fallen könnte. Das soll nach dem aktuellen Entwurf offenbar nicht mehr der Fall sein. Die Bundesregierung schreibt zum Entwurf, da zahlreiche Fälle denkbar seien, bei denen das Verbreiten personenbezogener Daten in seiner Zielrichtung neutral, konstruktiv oder sogar erwünscht sei, sollen nur solche Handlungen unter Strafe gestellt werden, die geeignet seien, die Gefahr einer rechtswidrigen Tat gegen die Betroffene oder eine ihr nahestehende Person zu begründen. Was das konkret heißt, dürfte wohl Auslegungssache sein, wenn künftig ein entsprechender Fall vor Gericht landet.
Tja, wahrscheinlich sind wir da genau an dem Knackpunkt dieses Gesetzes, Nikolaus Blome, Politikchef bei RTL und NTV. Denn das ist ja die gute Absicht, die da drin steckt. Nur die Frage, wie zieht man da die Grenzen?
Ich glaube, das können Sie fast nicht abstrakt formulieren. Mithin ist es dem gesetzgeberischen Text dann irgendwann auch entzogen. Das werden Gerichte entscheiden müssen und austexten müssen. Gar nicht so ungewöhnlich. So wird es in anderen Ländern mit eben Gesetzen auch gemacht, dann entsteht sogenanntes Case Law, also Fallrecht durch Urteile. Und anders kann ich es mir hier nicht vorstellen. Es ist natürlich eine Gratwanderung. Ich dachte bislang immer, naja, so eine Liste, da kann man dann schon am Absender, am Ersteller quasi der Liste und dem Sound, in dem das da dann rumgereicht wird, erkennen, was da für eine Absicht hintersteckt. Aber auch das gerichtsfest zu machen, wird man dann eben sehen müssen. Denn es gibt sicherlich Fälle, die sind ganz klar gelagert, wo Rechtsradikale oder Linksradikale zur Hatz, zur Jagd auf die Andersdenkenden aufrufen. Aber es gibt wahrscheinlich auch ganz viele Grautöne.
Ja, ich stelle mir gerade vor, wie geht man eigentlich zum Beispiel mit Ironie um bei solchen Sachen? Ne? Man stellt sich vor, eine sehr weit rechts stehende Organisation macht eine Liste mit Journalistinnen und Journalisten. Dort steht drüber, wir schätzen sie für ihre kritische Berichterstattung. Ja, oder die Antifa, die veröffentlicht, wo die schönsten Autos von führenden Politikern der Union stehen und wo man sie bewundern kann. Das ist natürlich dann in der Tat schon die Frage. Ne? Wie kann man das wirklich gerichtsfest machen?
Das wird schwer. Dazu tragen aber auch natürlich, wenn ich das an der Stelle sagen darf, Leute wie Jan Böhmermann auch ein bisschen bei, wenn sie immer changieren zwischen der Rolle des Journalisten, und das ist kann ein guter Journalist sein, Jan Böhmermann, und der Rolle des Comedian, des Komikers, des Satirikers, der dann aber sagen wird, oh, das muss ich nicht belegen, das war nur Show, das ist nur Witz gewesen, das war nur Satire. Darum bin ich den Kriterien für Journalismus entzogen in dem Augenblick und übermorgen wechsle ich aber wieder die Rolle. Und ich sage euch hinterher, welche Rolle ich gerade gespielt habe.
Na gut, aber man muss jetzt zu seiner Ehrenrettung sagen, er hat jetzt noch keine Listen veröffentlicht mit Adressen oder irgendwelchen Hinweisen, wo man Leute, die er vielleicht nicht so mag, findet und was man dann da tun könnte.
Aber natürlich nicht. Und ich will Ihnen jetzt auch gar nichts Konkretes vorwerfen. Nur, wir erleben, und Sie hatten darauf angespielt mit der Ironie, wir erleben, dass bestimmte Rollen verwischt werden und ihre Konturen verwischt werden. Also, wie aktivistisch dürfen eigentlich Journalisten sein? Wie sehr dürfen sie sich gemein machen, auch mit einer, für unser beider Verhältnisse vielleicht, guten Sache? Wie sehr dürfen versuchen Comedians in ihren Programmen mit journalistischer Haltung und journalistischem Auftreten, wenn man so will, etwas enthüllen. Also wenn diese Rollen anfangen zu verschwimmen, dann sind wir bereits oder weiterhin in jedem Graubereich, von dem wir eben sprachen, wo es wahrscheinlich den Gerichten obliegen wird, zu sagen, ist das jetzt noch lustig? Ist das lustig gemeint? Ist das schon gefährlich? Müssen sich Leute schon fürchten davor? Und auf dieser Skala ein Gesetz zu formulieren, finde ich extrem schwierig, auch wenn der Impetus mir sehr sympathisch ist, zu sagen, es kann nicht sein, dass hier Leute quasi öffentlich zu Freiwild erklärt werden.
Tja, das wäre was, ein bisschen Sonne, ein bisschen Urlaub, aber da war ja was, die Pandemie. Und nach einem Jahr vielleicht sogar noch mehr als letztes Jahr die Frage, wie viel Urlaub darf man wagen? Das beschäftigt uns alle und es hat deshalb auch die EU-Kommission beschäftigt, die jetzt den schon angekündigten EU-Impfpass nochmal genauer vorgestellt hat. Heute Mittag in einer Pressekonferenz. Meine Kollegin Nicole Dittmer hat zugehört. Bei dieser Pressekonferenz ist jetzt mir und Nikolaus Blome, meinem heutigen Gast, zugeschaltet und kann mehr erzählen. Nicole, was ist geplant?
Ja, die Pressekonferenz läuft noch. Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht noch drüber, aber das meiste war auch schon vorher alles auf dem Markt, mehr oder weniger. Ein Impfpass, fälschungssicher soll er sein und in allen EU-Staaten anerkannt. Und eingetragen darauf sind genau drei Dinge: ob eine Person geimpft ist, ob sie aktuell einen PCR-Test gemacht hat und ob sie schon eine Corona-Infektion hatte und damit eine Ansteckung unwahrscheinlich ist. Arbeitstitel: digitaler grüner Nachweis. Man orientiert sich am schon vorhandenen israelischen Modell, das heißt ein Nachweis, bei dem man mithilfe eines QR-Codes, der zu einer nationalen Datenbank führt, dann überprüfen kann, wie heißt die Person, wann wurde sie mit welchem Vakzin geimpft und wer hat den Nachweis ausgestellt. Ja, und Vizepräsident Margarete Schinas hat schon gesagt, wir holen uns damit unsere europäische Lebensweise zurück.
Europäische Lebensweise so zurückholen. Ja, klingt groß, klingt gut, Nikolaus Blome. Wie groß ist Ihre Hoffnung, Ihr Vertrauen, dass das, ich glaube, 1. Juni ne, ist der Termin, es bis dahin fertig ist?
Auf europäischer Ebene vielleicht. Es gibt durchaus Länder, die haben sowas, also wie das Internet ist für die kein Neuland mehr und Digitalisierung auch nicht. Wenn der Pass in Deutschland nur in digitaler Form zu haben sein wird, können wir sicherlich unseren Sommerurlaub des Jahres 2023/24 schon mal anfangen zu planen. Sie lachen. Ich finde das überhaupt nicht, also ich finde es nicht mehr komisch. Es macht mich komplett wahnsinnig. Wie viel Impffortschritt, wie viel Pandemiebekämpfungsfortschritt wir hätten haben können, wenn dieses Land besser digitalisiert wäre, was die Bundeskanzlerin, muss man ehrlicherweise sagen, seit Beginn ihrer Amtszeit immer wieder aufs Plakat gehoben hat. Die Bundesländer vielleicht auch viel geschehen oder zumindest nicht alles, was nötig war, dürfte ja wohl nicht sein. Das sieht man dann plötzlich an so etwas. Wir wären, glaube ich, nicht in der Lage, einen digitalen Impfpass aufzulegen.
Das ist in der Tat schon die große Skepsis. Deutschland wird ja ganz vorne genannt, dass die Daten noch nicht mal zentral elektronisch gespeichert sind hier bei uns und dass das eins der größten Probleme sein wird.
Mensch, da kommen jetzt einfach schon Probleme. Ich wollte ja eigentlich mit grundsätzlichen Fragen kommen, sowas wie Zweiklassengesellschaft, die da entstehen könnte. Aber zu diesem grundsätzlichen Problem, Herr Blome, kommen wir wahrscheinlich dann wirklich auch erst später. Wäre es das denn, also die Frage stellt sich natürlich doch in der Tat, dass man sagt, es gibt eben bestimmte Rechte für Menschen, die das Glück der Impfung schon hatten oder die Entscheidung getroffen haben?
Darauf würde es hinauslaufen, glaube ich. Trotzdem, da finde ich, kann man dem pragmatischen Ansatz der Bundeskanzlerin ja folgen, sagen, also eine Impfung kann zu solchen Zugängen oder meinetwegen Ferienreisen in diesem Fall oder Kinobesuchen oder was Sie sich da vorstellen können, berechtigen, aber andere Mittel wie ein Schnelltest oder ein PCR-Test kurz davor kann das auch. Solange man quasi nicht strukturell jenen Dinge verweigert, die Bedingungen dafür noch gar nicht erfüllen konnten, weil sie noch nicht geimpft worden sind, obwohl sie wollten, solange man das sauber auseinanderhält, also allen, die sich impfen lassen wollen, diesen Zugang geben, aber anderen, die noch nicht dran sind, obwohl sie wollten, auch mit Hilfe anderer Nachweise, finde ich das okay. Und natürlich wird sich irgendwann jeder überlegen müssen, der heute noch skeptisch ist, ob er sich impfen lassen möchte, ob er das nicht besser doch tut.
Über all das, was wir jetzt sprechen, oder all das, anders gesagt, wird natürlich eigentlich erst wirksam sein für die Sommerferien, wenn es denn überhaupt alles klappt vom Zeit, Plan. Viele Menschen haben ja jetzt erstmal die Osterzeit vor Augen und die Frage, was da eigentlich geht und was nicht geht. Nicole, ich hatte dich vorhin mal gebeten, mal reinzuschauen, weil ich langsam auch den Überblick verloren habe. Ist so dieses suffisante Wort, man kann im Moment nach Mallorca fahren und zwar sehr viel einfacher als an die Ostsee oder an die Alpen. Ist das richtig?
Ja, das ist auch nicht so schwierig zu recherchieren gewesen, wie wir ursprünglich dachten. Ist ganz einfach. In Deutschland gibt es überall ein Beherbergungsverbot. Hotels, andere Unterkünfte dürfen bis Ende März zumindest, das ist ja jetzt erstmal der Stichtag vor den neuen Beratungen, keine Touristen aufnehmen. Geschäftliche Reisen sind auch teilweise nur unter Nachweis möglich, während man nach Mallorca mit einem Schnelltest zum Beispiel kommt.
Nicolas Blome, ist das aus Ihrer Sicht ein Problem? Ich meine, man kann es ja auch positiv sehen, das ist der europäische Gedanke. Wenn die Inzidenzzahlen dort so niedrig sind, dann sei es drum.
Ja, das würde ich auch so sehen. Wenn die Zahlen dort niedrig sind und im Übrigen da flächendeckend bei Eintritt, meinetwegen Landung in Mallorca, so ein Test vorgezeigt werden muss, beziehungsweise da man noch schnell einen machen muss, dann finde ich das absolut vertretbare Bedingungen. Und man darf ja nicht vergessen, dass für Mallorca oder meinetwegen für andere Urlaubsgebiete im Süden das essentiell ist. Das sind, ich weiß nicht, 30%, 40%, 50% der Wirtschaftskraft, um die es für diese Länder bzw. Regionen dort geht. Was hätten wir denn davon, wenn die ökonomisch baden gehen?
Die Frage kann man natürlich auch mit Blick auf Mecklenburg-Vorpommern oder auch die anderen Küstenregionen oder auch Alpen-Touristenregionen anwenden.
Wenn die Zahlen entsprechend runtergehen würden, ja, würde ich das auch sagen. Oder wenn man entsprechende Konzepte hätte, würde ich das auch sagen. Also warum kann man nicht vor jedes Hotel, ob nun im Norden oder im Süden in Deutschland, eine Teststation stellen? Ich glaube, wenn man das den Hoteliers überlassen würde, sagt, okay, ihr könnt eure Läden aufmachen, wenn ihr eine Teststation davor stellt, dann würden die das sofort tun.
Okay, bleibt nur noch eine Frage, Herr Blome, Reisepläne?
Oh ja, und eine Menge aufgestauter Reisepläne, würde ich sagen.
Wo geht es als erstes hin?
Das weiß ich noch nicht. Vielleicht wirklich nach Mallorca, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, dass diese Appelle, bitte reist nicht mehr, die vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr noch gut gefruchtet haben unter dem Eindruck der Pandemie, jetzt verhallen werden bei der Bevölkerung, weil die Bevölkerung sagen wird, ihr könnt nicht dauernd an uns appellieren und jedes Mal an Kleinigkeiten selber scheitern. Also entweder ihr liefert ordentliches Regierungshandwerk ab und dann halten wir uns auch an eure Appelle, oder aber ihr scheitert beim Regieren und wir hören aber auch nicht mehr zu.
Nicolas Blome sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön an Sie, Dankeschön an Nicole Dittmar. Nicole, wo geht's bei dir hin in Urlaub?
Ja, ich bin ja auch spanophil. Ich denke noch drüber nach.
Okay. Nicolas Blome, der Politikchef von RTL und NTV, war mein Gast in dieser Stunde. Herr Blome, noch eine Frage. Click and Meet, haben Sie schon gemacht?
Nee, nicht wirklich, weil witzigerweise die Buchläden ja in Berlin offen sind. Und da kann man tatsächlich hingehen. Zumindest konnte man das zuletzt. Jetzt war ich auch 14 Tage schon nicht mehr da. Und ansonsten ist es eben dann am Ende leider, muss man sagen, viel das Internet. Ich glaube, man muss jetzt noch einmal sich echt am Riemen reißen, die lokalen kleinen Läden in den Innenstädten zu unterstützen dabei. Ja, also ich nehme mir das vor, ich nehme das mit aus dieser Sendung als guten Vorsatz.
Herr Blome, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute.